Ja, die Situation, in die wir hier eintauchen, ist ja, Jesus kommt wieder in ein Gebiet und es kommt eine riesen Menschenmenge zusammen. Alle haben ihn erwartet, alle möchten irgendwie gern was von ihm, möchten irgendwie seine Aufmerksamkeit bekommen, wollen, dass er ihm mal zuhört, haben vielleicht ein Problem, wollen seine Hilfe, wie auch immer. Und dann kommt ein Mann und der hat wirklich ein großes Problem. Und ich glaube, wir Menschen können uns an ziemlich viel gewöhnen. Wir können uns dann gewöhnen, dass irgendwie Krankheit Teil des Alltags irgendwann wird. Wir können uns sogar daran gewöhnen, wenn alte Menschen sterben und irgendwie, ja, scheint es fast zum Leben dazuzugehören. Aber eine Sache, an die man sich eigentlich nicht gewöhnen kann, ist, wenn junge Menschen sterben, wenn Kinder sterben. Da spüren eigentlich alle in sich, dass das verkehrt ist. Das sollte doch so nicht sein. Das war damals so wie heute, dass wir damit eigentlich nicht klarkommen. Und jeder, der war schon mal auf einer Beerdigung war, wo vorne ein kleiner weißer Sarg steht, der weiß, dass sich daran kann man sich nicht gewöhnen. Und dann kommt dieser Jairus an mit so einer Bitte: Meine Tochter liegt im Sterben. Und Jesus wird gerufen zu so einem Notfall. Und er willigt ein und geht auch mit. Und dann kommt eine Frau und verhält sich eigentlich so dermaßen unverschämt. Also allen ist eigentlich klar, hey Mann, das Problem, was Jairus hat mit seiner Tochter, das ist erstens wichtiger und das ist zweitens eiliger als jetzt mein Anliegen. Aber diese Frau, die sagt, nee, die hat genauso keinen Termin, die hat sich genauso nicht verabredet, die drängelt sich vor und man könnte doch auch sagen, Mann, du hast jetzt seit 12 Jahren diese Krankheit, also jetzt kommt es auf eine Woche auch nicht mehr oder weniger nicht drauf an, warum kannst du denn nicht mal irgendwie jetzt auch warten? Da geht es gerade darum, ein Kind stirbt. Und sich da so vorzudrängeln, ist irgendwie ganz schön unverschämt. Dann auch noch einfach irgendwo einen Mann hinten anzufassen, war damals auch nicht so irgendwie angesagt, das hat man irgendwie nicht so gemacht. Und auch heute ist das irgendwie komisch. Und drittens ist das irgendwie auch unverschämt, denn diese Frau war eigentlich in Quarantäne. Die hatte eine Krankheit, irgendwie eine Blutung, die nicht enden wollte im Intimbereich. Und da gibt es einen eigenen Bibelabschnitt dafür. Seinerzeit gab es, oder es gibt immer noch in den 5 Büchern Mose, in der Tora, ein paar Passagen, die sind wie eine Art Hygienevorschrift, wie eine Art Infektionsschutzgesetz. Und das besagt, dass diese Frau in Quarantäne gehörte. Die durfte keinen berühren und die durfte keiner berühren. Die war isoliert und die musste auch allen Leuten vorher warnen und sagen, hier, ich bin unrein, das war sozusagen das Fachwort dazu. Ich bin in Quarantäne, mich nicht berühren und sogar, wo sie gesessen hat, man durfte sich sogar noch nicht mal auf den Hocker setzen, wo sie gesessen hat, oder auf der Matratze oder auf das Sofa setzen, wo sie gesessen hat. Diese Frau war total isoliert und jetzt drängelt die sich durch die ganzen Menschenmenge, kontaminiert die ganze Versammlung. Das ist echt unverschämt. Das ist ein bisschen so, wie wenn jetzt hier jemand reinkommt, der Covid-19 hat, der weiß das auch und der läuft hier hustend durch das Gedränge und ja, wir müssen alle in Quarantäne danach. Jetzt zugegebenermaßen war die Quarantäne für die ganzen Leute, für die Menschenmenge nur einen Tag, aber die mussten sich zum Beispiel halt auch ganz gründlich waschen und Wasser war halt auch echt Mangelware. Die konnten nicht den Wasserhahn aufdrehen, das war echt auch sehr lästig für die Leute. Die drängelt sich total vor, irgendwie ganz schön unverschämt, dass sie da nicht abwarten kann. Warum ist die so unverschämt? Warum drängelt die sich so vor? Was führt dazu, dass diese Frau so taktlos ist? Ich schätze, es liegt daran, dass diese Frau total unten angekommen ist. Seit 12 Jahren isoliert. Seit 12 Jahren krank. Seit 12 Jahren bist du total ausgestoßen. Seit 12 Jahren hat dich eventuell keiner mehr richtig berührt. Dazu kommt, dass sie nicht nur sehr, sehr krank ist, sondern dass sie auch noch pleite ist. Alles Geld hat sie bei den Ärzten ausgegeben. Keine Ahnung, mit welchen Steinzeitmethoden sie dort irgendwie behandelt wurde. Aber Fakt ist, es hat irgendwie nichts genützt. Und Fakt ist, sie hat jetzt kein Geld mehr. Und wir sagen zwar manchmal heute, ach, Geld ist mir nicht so wichtig, aber das lässt sich halt immer am besten sagen, wenn man genug davon hat. Und wenn man deutlich zu wenig hat und nichts mehr hat, dann ist es halt echt kacke. Finanziell pleite, krank. Wahrscheinlich war sie Single, denn in der Hygienevorschrift hieß, ein Mann darf diese Frau nicht berühren oder mit ihr ins Bett gehen, die diese Blutung hat. Und damit war sie wahrscheinlich Single. Und viertens, sie war auch aus der Gottesdienstszene komplett raus. Sie durfte nicht in den Gottesdienst kommen, durfte nicht in den Tempel, nicht in die Synagoge. Es gab noch keinen YouTube- oder Zoom-Gottesdienst. Es durfte keine, selbst Predigtkassetten waren noch nicht erfunden. Sie war nicht dabei. Und hatte sogar eine eigene Bibelstelle für ihre Situation, sogar einen ganzen Bibelabschnitt für ihre Situation, wie sie sich zu verhalten hat bei ihrer Krankheit. Und vielleicht hat sie sich sogar auch von Gott abgelehnt, vergessen, vielleicht sogar vergessen, abgelehnt gefühlt. Wenn sogar der Bibeltext dir das eigentlich verbietet. Und wenn man in so einer Situation ist, dann ist man eigentlich irgendwie, also schämt man sich ja eigentlich für sich selber. Für seine Krankheit, für seine Lebenssituation, für das, was man ist. Und irgendwann gibt es einen Punkt, wo vielleicht die Verzweiflung so groß ist, wo man denkt, jetzt ist mir irgendwie alles egal. Jetzt ist es mir egal, jetzt drängle ich mich vor. Vielleicht hat sie auch gar nicht mitbekommen, dass Jesus da gerade zu einem Notfall unterwegs ist und wo sie denkt, jetzt ist es mir egal, dass ich eigentlich nicht dahin gehen darf. Ich drängle mich jetzt mal durch, das ist vielleicht meine Chance. Ich habe alles versucht und mir ist es egal. Und dort zu so einer Dreistheit zu kommen. Und die Geschichte geht ziemlich verwundert weiter. Und ich finde, auch wir Jesus-Menschen sollten lernen, uns zu wundern. Manchmal sagen wir ja so ein bisschen abgeklärt, okay, wir haben schon mal immer mal was in der Bibel gelesen und von Jesus gehört, der kann halt irgendwie alles. Aber diese Geschichte, obwohl sie dreimal diese Begebenheit in der Bibel steht, ist trotzdem, irgendwie ist diese Situation ziemlich einmalig, denn diese Frau wird gesund und irgendwie Jesus scheint auch nicht so richtig zu wissen, was ist denn hier gerade passiert. Also er heilt sozusagen rückwärts aus der Hose oder rückwärts aus dem Mantel heraus und er weiß selber gar nicht irgendwie, was ist denn jetzt hier gerade passiert. Die Situation hat etwas sehr Wunderliches und Wunderbares. Und es ist ja ganz verwunderlich, dass er, obwohl er in Eile ist, dass er plötzlich stehen bleibt und sagt, Moment, irgendjemand hat mich hier berührt. Wer war es? Und er möchte das jetzt plötzlich ganz genau wissen. Er hat irgendwie gemerkt, irgendwie irgendwo ist gerade hier was passiert im Raum. Irgendwie ist hier gerade Kraft von mir gegangen. Irgendwie ist hier was Wunderbares passiert. Aber er will es ganz genau wissen, wer hat das denn jetzt? Wer war es? Und alle nacheinander sagen, ja, ich war es nicht. Ich habe dich nicht berührt. Und er bleibt aber hartnäckig. Er sagt, nee, ich möchte jetzt, wer war's? Und Petrus sagt doch schon, Mensch, Meister, hier, die drängen sich alle um dich herum. Ist ja ein Riesengedränge und du fragst, wer dich berührt hat. Jesus hätte doch auch mal sagen können, komm, ich gucke nochmal liebevoll in die Runde. Irgendjemand hat hier gerade was Tolles erlebt und ich zwinker mal so allgemein zu oder sag nochmal, ja, jemand hat hier gerade was Gutes erlebt, ich wünsche demjenigen Gottes Segen, der weiß schon, wer gemeint ist und hätte doch weitergehen können, hätte doch auch mal auf Petrus hören können, das hätte ihm vielleicht auch mal gut getan, dass Jesus mal auf ihn hört und er auch mal was Schlaues sagt. Aber nein, er sagt, ich will es genau wissen und quasi, er nötigt ja fast diese Frau dazu, sich öffentlich zu outen. Also er zwingt sie ja quasi dazu, nee, jetzt hier bitte mal öffentlich deine Geschichte erzählen. Und die ja doch ziemlich schambesetzt ist, diese Geschichte. Irgendwie ein bisschen, auch er ist ja schon fast so ein bisschen dreist. Unverschämtheit gibt es ja auf mehreren Ebenen. Ich hatte gerade schon eine Ebene gesagt, die Frau, vielleicht einfach, weil so eine große Verzweiflung ist, weil so viel Schlechtes in deinem Leben passiert ist, weil du ja selber so eine Not hast, dass du eigentlich die Not von anderen Menschen gar nicht so empfinden kannst, gar nicht das Taktgefühl, das Gefühl für die Situation jetzt hast. Es gibt auch andere Leute, da ist das irgendwie so der totale Egoismus, die haben nur ihr eigenes Ding im Sinn und die Gefühle der anderen sind ihnen völlig egal und die sind deswegen irgendwie auch manchmal unverschämt. Und Jesus hat eine andere Art, auch ein bisschen, vielleicht ist es auch eher fast schon ein Wortspiel von Unverschämtheit, weil er auch ohne Scham lebt. Er irgendwie total befreit ist. Er schämt sich nicht dafür, wie er aussieht, wo er herkommt, wo seine Herkunft ist, für das, was er tut, für das, was er macht. Gibt ja so der Volksmund, sagt manchmal, ist der Ruf erst ruiniert, dann lebt sich's völlig ungeniert. Es hat auch etwas sehr Positives da drin, ungeniert leben zu können. Sich nicht dafür zu schämen, wer man ist, was man für seine Biografie, was man getan hat, wo man, was man erreicht hat oder auch was man nicht erreicht hat, einfach befreit davon zu leben. Und Jesus ist so einer und Jesus scheint irgendwie zu spüren für diese Frau, irgendwie scheint hier gerade jemand was Tolles erlebt zu haben, aber da ist eigentlich noch mehr eigentlich drin für diese Frau. 12 Jahre lebt sie jetzt schon am Rande von der Gesellschaft. 12 Jahre Isolation, 12 Jahre nicht richtig dazugehören. Und der Frau fällt das echt nicht leicht, sich da zu outen. Und sie geht, Lukas schreibt das hier, sie geht zitternd nach vorne und fällt vor Jesus auf die Knie und erzählt dann ihre ganze Geschichte. Und man könnte ja meinen, dass jetzt alle irgendwie, ach du Schreck, was für eine grausame Situation. Ja, jetzt schauen alle noch irgendwie auf sie runter und denken sich, wow, ekelhaft irgendwie. Und diese Frau hier mittendurch irgendwie, das durfte sie doch gar nicht. Und scheiße, jetzt muss ich mich auch eigentlich waschen und muss in Quarantäne. Aber ich glaube, dass das Gegenteil der Fall ist. Ich glaube, dass Jesus sie in die Mitte nimmt. Und plötzlich ist diese Frau nicht mehr irgendwie so irgendwo ganz am Rande, sondern sie ist genau in der Mitte von diesem Gottesdienst. Er schaut sie an und alle anderen schauen sie an. Er nimmt sie wahr und alle anderen nehmen sie wahr. Jesus hört dieser Frau zu, hört ihre Story und die Leute hören ihre Story. Und dann spricht er sie an und sagt, meine Tochter. Und ich glaube, dass das auch eine Ausdrucksweise ist. Es geht ja gerade in der Situation um den Jairus, der seine Tochter retten möchte. Es geht um den Jairus, der seine Tochter retten möchte. Und Jesus, und es gibt nur diese eine Stelle, wo Jesus das zu jemandem sagt, und das ist diese. 3-mal berichtet, Matthäus, Markus und Lukas. Spricht diese Frau an, meine Tochter. Und eigentlich näher kannst du eigentlich kaum bezeichnen, dass jemand zu dir gehört, als wenn du sagst, meine Tochter, du gehörst zu mir. Und das finde ich total super. Und ich glaube, dass da noch gerade bei dieser Frau noch viel, viel mehr passiert, als die körperliche Gesundheit, die natürlich, Halleluja, super, super, super ist. Aber dass auch noch wesentlich mehr passiert. Und dann auch hier, wie es weitergeht, finde ich auch wunderlich und finde ich auch irgendwie stark. Man könnte ja meinen, dass Jesus jetzt sagt, meine Tochter, oh, und dann könnte er doch was total Tolles sagen und was richtig, wo wir alle dann auch so uns die Tränen aus den Augen wischen und sagen, oh, das drucke ich mir als Poster und in allen christlichen Wohnzimmern hängt jetzt das, was als nächstes kommt. Irgendwie nochmal richtig was über die Liebe Gottes oder nochmal richtig was Tolles sagen. Und vielleicht hat er auch noch was Tolles gesagt, aber das, was Lukas hier notiert hat und das Lukas für richtig wesentlich hielt, ist, dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden. Und auch da, warum steht das so fast so ein bisschen schon nüchtern da? Also man hätte ja auch, also ich weiß es natürlich auch nicht, warum das so ein bisschen nüchtern da so rüberkommt. Aber man kann sich das ja mal fragen oder man kann ja sich mal wundern, warum da nicht Jesus irgendwie so richtig noch eine Show draus macht oder das mal so richtig, das noch so highlightet irgendwie, diese Situation jetzt auch noch. Und ich vermute, dass das er es aus 2 Gründen tut. Zum einen macht er nicht sich groß. Er sagt jetzt nicht, Leute, ist das nicht irre, was ich für ein Typ bin? Ich muss nur hierher gehen und jemand, der muss nur meinen Mantel anfassen und rückwärts quasi, ich merke es gar nicht richtig, aus meiner Jacke heraus kann ich sogar Leute heilen. Das soll mir meine nachmachen. Und alle so, boah, Jesus, du bist ein super Typ. Er macht nicht sich groß, obwohl es ja schon eigentlich wirklich cool ist. Und er könnte auch Gott groß machen. Er hätte ja sagen können, ja, boah, du bist ja wirklich eine erbärmliche Frau. Also was du für ein Leid hast, also so eine erbärmliche Frau habe ich ja schon ewig nicht getroffen. So eine arme Sau. Und übrigens auch mal, obwohl du gerade sehr verantwortungslos, eigentlich schon sehr unverschämt dich hier vorgedrängelt hast, trotzdem kommt die Liebe Gottes zu dir. Er macht sie nicht klein, um irgendwie Gott groß zu machen, um sozusagen, damit Gott, also Gott sucht quasi so arme Leute, die, um selber da noch besser, größer zu wirken. Keine Ahnung, vielleicht Napoleon das getan hat, der dann sozusagen dann irgendwie noch jemand sucht, der kleiner ist, damit er selber größer wirkt. Nee, Gott macht das nicht und Jesus macht das auch nicht. Sondern eigentlich das, was Jesus macht, ist, dass er eigentlich die Frau groß macht. Er sagt, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Innerlich denke ich ja so ein bisschen, Moment, Jesus, du hast ihr doch geholfen. Du hast sie doch gesund gemacht. Nicht ihr Glaube, du warst es doch. Stimmt ja auch irgendwie. Aber Jesus macht die Frau groß und sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Und was er auch macht, er stellt sie sogar eigentlich als Vorbild dar. Das ist jetzt nicht nach dem Motto, also eigentlich legitimiert er ja schon fast, dass sie da kontaminierend durch die Menge gegangen ist, ihn da irgendwie angefasst hat, dass sie sich vorgedrängelt hat. Er sagt irgendwie, er lobt das sogar. Und überall auf der Welt wird immer mal wieder in Gottesdiensten von dieser Frau berichtet und sie wird als Vorbild dargestellt. Auch echt cool. Und keine Ahnung, wenn du jetzt morgen am Arbeitsplatz gefragt wirst, und was hast du am Sonntagmorgen gemacht? Und dann sagst du, ja, ich war bei den Jesus Freaks im Gottesdienst. Aha, was hast du da so gehört oder gemacht? Ja, da hat einer erzählt von einer Frau, die im Intimbereich dauernd geblutet hat. Und vielleicht würde er dann sagen, hä, was, das machst du in deiner Freizeit? Jesus stellt diese Frau als Vorbild dar. Dein Glaube hat dir geholfen. Und auch die Situation, wer weiß, wie einige von euch wissen, wie die Geschichte weitergeht, auch die Tochter vom Jairus wird hinterher gerettet. Und ich finde das total super. Diese Frau, woher kommt der Glaube? Woher kommt das, dass sie so Vertrauen fasst, obwohl sie 12 Jahre nur Misserfolge hatte? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur, dass Jesus das bis heute macht. Überall, dass Leute, die von Jesus hören, seine Geschichten hören, was er damals gemacht hat und auch das, was er heute hier macht, wenn wir uns untereinander unsere Jesus-Geschichten erzählen, dass das Leuten Mut macht, dass das irgendwas auslöst, wo man denkt, ja, wenn er das da gemacht hat, dann könnte er doch auch mir helfen. Dass das Hoffnung weckt, dass das Glauben weckt, dass das Menschen groß macht, dass das Leute nicht runterdrückt, sondern dass das uns groß macht und Gott groß macht. Dass es Hoffnung gibt, dass es Schönheit reinbringt, dass es Hilfe gibt. Und ich wünsche, dass euch auch heute Morgen, total mir heute Morgen, dass auch diese Jesus-Geschichte bei euch Glauben weckt. Dass das Jahr noch richtig gut werden kann. Dass sogar der Winter gute Dinge bereithalten wird für dich. Dass Jesus in deinem Leben auch trotz vieler Misserfolge durchbrechen kann. Dass Befreiung möglich ist. Dass ein Leben möglich ist, wo wir dazu stehen können, wer wir sind, was wir erlebt haben, was geklappt hat und was auch nicht geklappt hat. Wie wir aussehen, wie wir wirken, wie unsere Familie ist, all das, dass wir befreit sein können dazu. Und keine Ahnung, ob gleich auch noch Leute sind, die sagen, hey, ich hätte auch noch eine gute Jesus-Geschichte, irgendwie was Jesus in meinem Leben gemacht hat. Ich weiß, es gibt eine Menge Leute, die Jesus-Geschichten in den letzten Wochen erlebt haben, in den Semestergruppen, in den Zoom-Gruppen. Motivieren wir auch immer wieder Leute, sagen, hey, erzähl doch auch mal deine Geschichte, erzähl doch mal, was du mit Jesus erlebt hast. Weil wir wissen, das weckt doch immer wieder Glauben. Dein Glaube hat dir geholfen, hat dich gerettet, hat dich geheilt, so steht es in den Übersetzungen. Und deswegen setze ich das mal so an den Schluss. Werf deinen Glauben nicht weg. Lass nicht nach daran, vertrau weiter, halt weiter daran irgendwie fest, dass auch dein Vertrauen in Jesus dir helfen wird und dass es groß werden kann in dir. Amen.